weil wir und weil ich in den letzten Tagen immer mal wieder angesprochen worden bin, im Blick auf Indien, was das für eine Arbeit sei. Wir haben ja welche unter uns, die die Arbeit noch gar nicht kennen. Erlauben Sie, dass ich bloß ein paar Dinge heute Abend schnell sage noch. Ich hätte am liebsten jetzt einfach hier aufgehört, aber es gibt wahrscheinlich keine Gelegenheit mehr, darüber zu berichten. Vor 16 Jahren haben wir einen jungen Mann aufgenommen, das heißt, es ist schon länger her, einen jungen Inder in unserer Familie. Eines Tages war er ganz bei uns und war wieder heim bei uns, und so haben wir die Verbindung mit seinem Vater bekommen nach Indien, der uns auch geschrieben hat, eines Tages die Not der Kinder in Indien sei sehr groß, ob man von Deutschland aus helfen könnte. Wir haben damals das alles überlebt und durchgebetet, und ich muss auch gestehen, ich hatte damals auch Angst davor, weil ich mir sagte, es kommt da sicher viel Arbeit auf dich zu. Und wir standen damals auch ganz fest drin im Auftrag des evangelischen Jungmännerwerkes. War im Reisedienst wie Bruder Wetzel. Und da haben wir die Verbindung mit der Kindernothilfe aufgenommen, von der wir wussten, dass sie eine gute Arbeit tut, auch überall in der Welt. Und die haben zunächst uns zugesagt, sie wollten dort in Indien das übernehmen. Aber dann kam ein Brief von dem Verantwortlichen aus Indien. Sie hätten gerade so viele Probleme in Indien mit Kinderheimen. Sie wollten nichts Neues aufnehmen. Aus dem Brief hat auch herausgeklungen, sie haben auch uns nicht zugetraut, dass wir so schnell Patenschaften bekommen für ein ganz neues Kinderheim. Nach viel Gebet haben wir damals die innere Freiheit bekommen, einfach anzufangen. Wir haben mit 5 Buben angefangen in Nassapur, dann sind es 10 geworden und dann 15, und als es 50 waren, habe ich zu meiner Frau gesagt, ich kann das eigentlich gar nicht verantworten. Jeden Monat schicken wir schon einen ganz ordentlichen Batzen Geld nach Indien. Man hört so viel von Korruption und Veruntreuung. Ich muss da nachschauen, was damit geschieht. Sonst kann ich auch nicht mit gutem Gewissen werben. Wir sind damals sehr beschämt worden, wie schnell uns die Paten zugeflogen sind und wie offen die Herzen waren. Und dann sind wir 1972 zum ersten Mal nach Indien gereist. Meine Frau war dabei. Der Chawa ging mit, der als erster in unsere Familie kam. Sein Vater hatte ihm geschrieben, er hätte ein Mädchen für ihn gefunden, er solle auch zum Heiraten heimkommen. Und gehorsam wie er war, ging er mit. Er hat uns zwar auf dieser Reise immer gesagt, ich heirate noch nicht. Er war gerade fertig mit seiner Ausbildung als Ingenieur, hat in Deutschland studiert, hat sich sein ganzes Geld übrigens selber verdient. Er konnte dann bei uns wohnen und hat bei Daimler gearbeitet oder bei IBM auch mal. Und hat sich sein Studiengeld verdient. Und er wollte jetzt noch etwas verdienen und wollte also noch nicht heiraten. Das war so sein Gedanke. Aber als es dann so weit kam, dass wir Brautschau gemacht hatten in Indien. Meine Frau war auch dabei. Er wollte, dass wir mitgehen und das Mädchen angeschaut haben, das der Vater auserwählt hatte. Da ist es ihm halt so gegangen, wie es halt manchem Mann gegangen ist. Er hat dieses Mädchen lieb gewonnen und 14 Tage später war die Hochzeit. Wir waren dabei. Das war also eine Sache. Ich habe inzwischen schon 3 Hochzeiten in Indien erlebt. Die laufen da anders als in Deutschland. Aber es ist alles hochinteressant. Aber was uns das Wichtigste war, dass wir damals den Eindruck gewonnen haben, die 50 Buben, die wir in unserem Kinderheim hatten in Nassapur, die sind wirklich wohl versorgt. Und wir haben auch gemerkt, dass man hier Kindern hilft. Und das haben wir auch so weitergegeben, als wir heimkamen. Aber es war uns ein Anliegen, dass nicht wir allein die wir jetzt, ich kann es nicht anders sagen, von Gott einfach als Werkzeug benutzt wurden, die Sache zu beginnen, dass wir nicht allein das sehen, sondern dass auch andere gehen und sehen. Inzwischen sind viele unserer Freunde gegangen und sind eigentlich alle dankbar zurückgekommen. Der Freundeskreis ist gewachsen. Aus dem einen Kinderheim sind jetzt 6 geworden. Wir haben jetzt über 500 Kinder in diesen 6 Kinderheimen. Wir haben auch gemerkt, dass man den Kindern nicht hilft, indem man sie bloß schulisch betreut, sondern wenn sie die Schule hinter sich haben, brauchen sie auch eine Ausbildung. Und so sind Werkstätten entstanden, eine Schreinerei ist entstanden. Die hat uns jetzt die Flutwelle ganz besonders kaputtgeschlagen. Gerade diese erste Werkstätte, obwohl wir schon sehr viele junge Männer dort ausbilden konnten im Laufe der Jahre. Und dann ist eine Autoreparaturwerkstatt entstanden, eine Landwirtschaft haben wir aufgebaut. Und wenn ein junger Kerl in Indien Traktor fahren kann, hat er schon einen Job und kann eine Existenz damit gründen. Wir haben dann noch eine Elektrowerkstatt dazu gebaut, weil unser Bratab in Deutschland noch ein Zusatzstudium gemacht hat und den Techniker in Sindelfingen. Und er hat nun im Laufe der Jahre auch schon viele junge Männer ausgebildet. So ist die Arbeit gewachsen. Seit 1976 kam noch etwas Besonderes hinzu. Eigentlich sind die Russen schuld dran. Die haben im Auftrag der indischen Regierung in einem Dschungelgebiet ein Stauwerk gebaut und mitten durch eine Straße gebaut. Und da, bei dieser Sache, ist man auf Stämme gestoßen, die gar keine Hindus sind, sondern Animisten. Sie beten die Quellen an, die Sonne, den Mond. Sie sind noch auf der Ebene der Steinzeit. Die indische Regierung ist nicht sehr glücklich darüber, dass man diese Menschen gefunden hat im Dschungel. Man hat sich bisher um sie so gut wie nicht gekümmert. Und man spricht von 30 bis 40 Millionen Menschen, die da leben, in diesem Dschungelgebiet. Wir haben dort nun über 40 Evangelisten, die da arbeiten. Ich werde das nicht vergessen, ich war damals allein in Indien und sollte zugleich auch eine Studienreise vorbereiten. Die Schwester Ursula Lewald, eine Eidlinger Schwester, die im Süden von Indien arbeitet, mit betreuen sollte. Und ich sollte auch mit Schwester Ursula reden und hatte mir vorgenommen, nach Südindien zu reisen. Und am Abend vor meiner Abfahrt sagt mir der Vater Komunapalli, das ist eben der Vater dieser Komunapalli-Söhne, Bruder, geh mit mir in den Dschungel. Und ich sagte ihm, ich muss unbedingt in den Süden reisen. Unsere Studienreise liegt vor uns. Und in der Nacht hat mir das Ganze keine Ruhe gelassen. Ich konnte mir das eigentlich gar nicht recht erklären. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und habe gesagt, ich gehe mit dir in den Dschungel. Und plötzlich ist mir klar geworden, ich muss das alles mit der Schwester Ursula schriftlich machen. Ich hatte keine Zeit mehr, wenn ich in den Dschungel ging, dahin zu fahren. Ich habe dann später erfahren, dass er mit seiner Frau zusammen in dieser Nacht viel darum gebetet habe, dass Gott mir ins Herz gibt, dass ich mit ihm gehe. Ich weiß noch, wie ich dann zum ersten Mal in den Dschungel kam und die ganze Situation dort gesehen habe. Und als ich nach Hause kam, habe ich unserem Komitee, wir haben inzwischen einen Verein gegründet, wir sind ein eingetragener Verein, wir haben eine Mitgliederversammlung und ein Komitee. Und da habe ich unserem Komitee das vorgetragen und wir konnten dem nicht ausweichen, dass wir diese Arbeit mit in Angriff nehmen. Und so sind heute jetzt über 40 Evangelisten in diesem Dschungelgebiet, im Sieler Dschungel, wie er heißt, tätig. Und viele Menschen sind schon zum Glauben gekommen und haben sich taufen lassen. Wer das einmal miterlebt hat, dort in diesen Dschungeldörfern, der kann das nie mehr vergessen. Vor anderthalb Jahren waren wir mit über 30 Leuten dort und haben so ein Dschungeldorf besucht. Wenn ich diesen Leuten begegne, die sind heute noch tief bewegt von dem, was dort geschah. Leider hat auch die Flutkatastrophe in diesem Dschungelgebiet große Zerstörungen angerichtet. Die Brücken auf der Straße sind weithin abgerissen. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das alles antreffen, ob das notdürftig gerichtet ist. Hoffentlich hat es nicht noch einmal dieselben Schäden gegeben, nachdem jetzt heute Morgen diese Nachrichten kamen. Unser Singh Komanapalli hat eine Ausbildung als Pastor gemacht in Indien, wurde durch Dr. Heiko Grimmer, der jetzt unser erster Vorsitzender ist. Wir haben einen Vorstandschaft, Heiko Grimmer erster Vorsitzender, dann ist Ernst Förster und ich, wir sind im Vorstand. Er hat damals den Singh eingeladen, nach Deutschland zu kommen und im Bengelhaus noch ein Zusatzstudium zu machen. Und dabei ist der Singh nach Israel gereist, irgendjemand hat ihn eingeladen und da hat er ein Mädchen kennengelernt, die schon in ihrer Kindheit gesagt hat, ich will mal nach Indien. Und das ist unsere Regina Bauer, geborene Bauer von Unterjettingen und die ist jetzt in Indien im Dschungel. Sie haben inzwischen zwei Kinder, zwei Töchter und dürfen gerade jetzt ein drittes Kind erwarten. An unserer Regina sind wir sehr, sehr froh, dass wir sie haben. Sie hat Kindergärtnerin gelernt und war in diesem Beruf tätig und kann uns in unserer Kinderarbeit in Indien eine große Hilfe sein. Der Singh ist also verantwortlich für die ganze Missionsarbeit dort in diesem Dschungelgebiet. Wir haben jetzt auch eine Bibelschule dort seit einigen Jahren und da wird es auch meine Aufgabe mit sein, in dieser Bibelschule jetzt noch mitzuhelfen. Deshalb gehen wir für längere Zeit, so Gott will und alles möglich ist. Ich muss noch etwas hinzufügen, es kam noch zu unserer Arbeit etwas dazu, was heute wie ein gewisser Eckpfeiler für uns ist. Wir konnten das auch nicht vorausahnen. Der Evangelische Brüderbund in Württemberg hat eine Jugendarbeit. Und diese Jugend des Evangelischen Brüderbundes hat 86.000 Mark gesammelt. Und dann sind 25 junge Leute auf eigene Kosten nach Indien geflogen und haben eine Aufbaufreizeit durchgeführt und haben uns dort in Kondala Agra Haram ein Krankenhaus aufgebaut. Dieses Krankenhaus betreut unser Chivan mit seiner Frau, die Ärztin ist, eine indische Ärztin. Wir haben in Indien lauter indische Mitarbeiter. Es ist überhaupt nicht möglich, dass wir deutsche Mitarbeiter hineinbekommen. Die würden gar keine Arbeitserlaubnis kriegen. Das ist nicht mehr drin und andere alte Missionen, die noch deutsche Mitarbeiter haben, die bangen jedes Jahr um die Fortsetzung und Weiterführung von Visa, dass sie überhaupt weiterarbeiten können. Ich weiß von Schwester Ursula Budakowski und von anderen. Dort in unserem Krankenhaus behandeln wir viele Menschen. Ich habe das selber erlebt und vor allen Dingen sind es jetzt über 100 Aussätzige, denen nicht geholfen würde, wenn wir sie nicht betreuen würden. Man kann Aussätzigen heute helfen. Die werden heute noch ausgestoßen in Indien, wie zur Zeit Jesu, und sie schließen sich oft zusammen in Gruppen. Mir sind verschiedentlich jetzt Aussätzige begegnet. Sie dürfen niemanden berühren, aber sie wollen auch leben. Sie betteln halt. Und diese Aussätzigen kommen zu uns, wir geben ihnen Medizin. Sie können keinen Heller bringen und keinen einzigen Rubi aufbringen. Sie sind so bitterarm. Wir haben auch über 50 TBC-Kranke, die wir behandeln kostenlos, dass das natürlich unheimlich viel Geld kostet, wenn wir die Menschen so behandeln, kostenlos behandeln. Das können Sie verstehen. wir sind eben dran, weil wir keinen anderen Ausweg mehr sehen, einen OP aufzubauen. Das bedeutet für uns noch mehr Kosten, weil wir ein Röntgengerät brauchen. Unsere Nalini, die Ärztin, war jetzt für einige Monate in Nagercoil, in einem Krankenhaus der Heilsarmee, wo wir eine deutsche, eine bayerische Ärztin, die Frau Dr. Hilde, kennengelernt haben, die dort eine Frauenstation leitet. Und die Frau Dr. Hilde war mit Schwester Ursula im vergangenen Frühjahr in unserem Krankenhaus, hat ringsum die Dörfer besucht und sie haben uns einen Bericht geschickt, über den wir eigentlich bloß danken können. Welche wichtige Arbeit unser Krankenhaus dort erfüllt. Weit und breit ist keine medizinische Hilfe. Wir fahren mit einem Wagen hinein bis in die Dschungeldörfer und helfen dort medizinisch. Wenn ein Mensch von einer Kobraschlange gebissen wird, ist er ein Todeskandidat. Man kann ihm aber noch helfen. Wenn Sie die Wunden sehen, die die Menschen da haben, die sterben halt dahin an Blutvergiftung. Aber man kann ihnen noch helfen, wenn sie zu uns kommen oder wenn ärztliche Betreuung da ist. So haben wir auch in unseren Dschungeldörfern jetzt Schwestern und Krankenhelfer, Krankenpfleger, die da sich einsetzen. Unsere Evangelistenbrüder unterrichten auch die Kinder, es sind alles Analphabeten und geben also auch Schulbildung weiter und erzählen natürlich auch aus der Bibel die biblischen Geschichten. Man muss das erlebt haben. Vielleicht ist es für Sie interessant, wir können das kaum glauben, aber es ist so. Unser Freundeskreis trägt die Sache und wir sind eben bei einem monatlichen Volumen von 40.000 Mark, die wir jeden Monat nach Indien schicken. Und bis jetzt hat uns Gott in der Tat die Hände gefüllt dafür und hat uns geholfen. Wir vertrauen einfach auch weiter. Wir sind auch schon gefragt worden, warum schließet ihr euch nicht einem bekannten Missionswerk an, wie etwa Liebenzell? Wir haben tatsächlich mit Liebenzell auch schon verhandelt. Liebenzell würde uns sofort aufnehmen und würde eine Koordinierung mit uns eingehen, sodass wir eine gewisse Selbstständigkeit trotzdem behalten würden. Aber es sind sehr viele junge Menschen, die bei uns mithelfen und zu unserem Freundeskreis gehören. Und die sagen uns weithin, ihr seid eine Spontanmission, die unterstützen wir gern. Und das ist bis jetzt der Grund, warum wir bis jetzt nicht gewagt haben, uns einem Missionswerk anzuschließen. Das könnte durchaus noch eines Tages der Fall sein. Ich wollte das Ihnen einfach so sagen, es wäre jetzt noch vieles dazu zu erzählen. Ich möchte auch denen in unserem Kreis hier danken, die uns schon seit Jahren unterstützen. Wir vertrauen weiter und wir lassen uns weiterführen. Wir glauben, dass auch durch die Katastrophe, die jetzt entstanden ist, der Herr bestimmt geredet hat, aber uns nicht im Stich lässt. Das ist ja der Grund, warum wir jetzt frühzeitiger als vorgesehen. Wir wollten im kommenden Winter nach Indien, eben weil ich in der Bibelschule mithelfen wollte, aber dass wir jetzt vorzeitig gehen müssen, schon am 17. Oktober fliegen. Ich wäre Ihnen auch dankbar, wenn Sie in Ihrer Fürbitte an uns denken. Das hat uns Singh jetzt im letzten Bericht auch von der Flutkatastrophe schon berichtet, mitgeteilt, sagt es doch weiter, dass Menschen für uns beten. Ich möchte das bloß geschwind andeuten in Saripalli, wo wir ein Kinderheim haben mit lauter Mädchen, die da drin waren zunächst. Unsere Besucher haben sich immer besonders an den Mädchen gefreut, mit ihren schönen Zopfmaschen und so weiter. Gar dort hat es uns am schwersten getroffen und wir konnten die Kinder nur retten, weil sie auf dem Dach des Hauses standen. Und es sind Boote gekommen und haben die Kinder geholt. Die Flut sei Meter hoch dahergekommen. Es ist also ein großes Geschenk, dass keines unserer Kinder ertrunken ist, aber vieles ist eben kaputtgeschlagen. Und so sind wir selber gespannt, was wir jetzt dort antreffen. denken Sie an uns und beten Sie für uns und haben Sie Dank, wo Sie uns auch geholfen haben. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir hier auf dem Tisch noch den letzten Rundbrief aufgelegt haben, Bruder Grimmer mit einigen Brüdern, mit dem Pfarrer Rickle und dem Lothar Hölzle, waren jetzt im Februar in Indien und da hat er in einem Bericht seine Eindrücke zusammengefasst. Da ist natürlich die Flutkatastrophe noch nicht erwähnt, kann ja nicht sein. Dann habe ich hier noch einen älteren Prospekt, wo wir versucht haben, das Werden unserer Arbeit ein wenig zusammenzufassen. Wer sich dafür interessiert, darf es gerne mitnehmen. Und noch etwas, unser Sing hat ja viel Probleme schon hinter sich gebracht. Zunächst war das Problem im Dschungel die wilden Tiere. Die Regina hat in Silaru, in ihrem Haus, ich kenne das gut und habe dort schon übernachtet, erlebt, wie eine ganze Zeit lang Nacht für Nacht der Tiger kam und in ihrem Garten geschlafen hat. Sie war mit ihren Kindern allein und mit einem indischen Mädchen im Haus. Der Singh ist viel unterwegs, draußen im Dschungel. Wir hatten dort auch einen Tiger, der Menschen geschlagen hat. 7 Menschen hat's gekostet, bis man den Tiger erlegen konnte. Wir selber haben vor 1,5 Jahren, das heißt, ich habe es mit ein paar Frauen, die mit im Auto gefahren sind, ich kann da Einzelheiten jetzt nicht erzählen, unser Omnibus ist kaputt gegangen mitten im Dschungel. Und da bin ich mit dem Pkw vorausgefahren. Ich habe es erlebt, wie ein Tiger mitten auf der Straße stand. Ich kann Ihnen sagen, das ist anders, als wenn man es in der Wilhelma erlebt. So auf offener, freier Wildbahn. So ein Riesentier und so ein kleines Auto, der braucht bloß ein bisschen Hindrigen. Und alles bricht zusammen. Es ist schon eine Sache. Der Singh hat hier viel erlebt. Er ist auch einmal eine Nacht mit einer Kobraschlange zusammengeschlafen. Er hat es gar nicht gewusst. Und es ist bis heute ein Wunder, dass, als er morgens aufwacht und aufstand, die Kobra nicht zugebissen hat. Wir haben viel Wunder erlebt schon. Auch mit wilden Stieren, die dort im Dschungel sind. Und besonders eben auch die Schlangen. Ist eine gefährliche Sache. Das war eine große Gefahr und ist bis heute noch. Aber hinzu kam noch etwas Schwerwiegenderes. In diesem dichten Dschungelgebiet haben Terroristen Unterschlupf gefunden und haben einige Mal auch unseren Singh hineingeführt, tief in den Dschungel. Und haben ihn ausgefragt, woher er sein Geld hat. Und die sind so radikal vorgegangen. Wenn die Menschen nicht gespurt haben in den Dörfern, haben sie ihnen die Hände oder die Füße abgehackt und haben sie liegen lassen. Dieser Terrorismus wird gesteuert von Moskau her. Wo der Kommunismus Unruhe schaffen kann, hat er die Hoffnung, dass er Boden gewinnt. Und so ist es auch. Genauso in Afrika, genauso in Amerika. Er schafft überall Unruhe. Und so auch in Indien. Im Augenblick ist es so, dass die indische Regierung über ihre Polizei ganz radikal vorgeht und sich die Terroristen etwas zurückgezogen haben. Aber Singh ist trotzdem mit seiner Familie aus Silaru herausgezogen. Er ist zwar viel noch dort, aber die Familie wohnt jetzt in Witschak, heißt diese Stadt. Und dort haben wir jetzt auch unser Kinderheim von Puluru verlegt. Puluru ist auch ein Dorf gewesen im Dschungel drin und das war auch eine seltsame Führung. Es ist ihnen einfach deutlich geworden, wir müssen unsere Kinder dort rausholen. Ich glaube 60 oder 70 Kinder waren in diesem Kinderheim. Und denken Sie, kurz vor der Flutkatastrophe haben sie es rausgeholt und in ein neues Heim gebracht nach Witschak. Und nach der Flutkatastrophe wäre es nicht mehr möglich gewesen, die Kinder dort zu versorgen, weil alle Zufahrtsstraßen abgebrochen waren. Und wir könnten unsere Kinder in Puluru nicht mehr versorgen. 70 Kinder brauchen jeden Tag zu essen. Und das ist im Augenblick das große Problem nach der Flutkatastrophe. Wo bringt man das Essen her? Und natürlich auch Krankheit, die Seuchen, die jetzt ausbrechen. Ich wollte das Ihnen einfach so sagen, aber unsere Arbeit heißt Kinderheim Netanya Nasapur, christliche Mission Indien. Unsere Brüder in Indien haben gesagt, wir möchten, dass das Ganze Netanya heißt. Das heißt ins Deutsche übersetzt, der Herr hat's gegeben. Und wir können es wirklich sagen, der Herr hat's gegeben und wir vertrauen darauf, dass er auch weitergibt. Haben Sie Dank? Ich wollte das einfach so. Wenn Sie für den Sing beten wollen, dann nehmen Sie doch so ein Gebetskärtle mit. Ich habe ein paar dorthin gelegt. Da ist er drauf mit seiner Familie. Ich habe noch etwas hier liegen. Herzliche Teilnahme hat uns jemand zugeschickt. Hier, wenn Sie das gern jemand weitergeben, der in Trauer gekommen ist. Dürfen Sie auch gern mitnehmen. Vielen Dank.